Moin, Servus und Hallo, ihr Fischers-Fritzes, ihr Petri-Jünger und Angelverrückten. Herzlich willkommen zu Butter bei die Fische, zum Podcast rund ums Angeln. Von und mit Christopher Holzi-Holz.
Ja, moin Leute, da sind wir wieder bei Butter bei die Fische. Neue Folge, neuer Monat. Erstmal vielen Dank für das Zuhören bei den letzten beiden Podcasts. Und ich bin heute in Brandenburg, genauer gesagt in Königs Wusterhausen und bin zu Gast bei einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr und bin ein bisschen stolz, dass er jetzt zur dritten Folge Podcast Butter bei die Fische dabei ist. Ich stelle ihn wie immer mal ganz kurz vor, das ist ja so ein bisschen schon zur Tradition geworden. Seit weit über 25 Jahren müssen sich die Fische in Brandenburg in ganz Deutschland und auch in Europa vor ihm in Acht nehmen. Er beherrscht jede Angelmethode, aber vor allem die Karpfen haben es ihm angetan. Die Köder gehen ihm nie aus, denn er hat seinen eigenen Angelladen, mittlerweile seit fast 18 Jahren. Er schreibt Gastbeiträge für diverse Angelmagazine, engagiert sich ehrenamtlich für die Jugend und für die Jugendfischer. Voller Stolz darf ich sagen, hallo Koka.
Hallo, schön bei dir zu sein. Es freut mich, dass wir uns heute mal zusammengesetzt haben. Und ich bin auch stolz, dass ich in der dritten Folge damit bei sein darf.
Vielen Dank. Ich habe gelesen, vielleicht kurz vorweg, ich habe jetzt Koka gesagt. Ich weiß nicht, ob du gleich wieder weggehst vom Podcast, wenn ich sage, dein eigentlicher Name ist Holger Lukas. Ist das richtig?
Ja, ja. Korrekt, genau. Das ist mein wirklicher Name. Aber ich habe 10 Jahre, bevor ich den Laden hatte, eröffnet, bei Coca-Cola gearbeitet. Und bevor ich den Laden schon hatte, war mein Spitzname bei allen Anglern, die mich kannten, schon immer Koka. Und dadurch hat natürlich der Name Koka als Angelladenbesitzer dann auch den Firmennamen geprägt. Und hat sich dann so weitergeführt. Und wie du schon sagtest, ich mache einen Teil auch für Fisch und Fang und für andere Magazine. Und selbst da bin ich dann in den Filmen immer unter Koka bekannt. Und so kennt mich eigentlich jeder. Mittlerweile höre ich schon meinen Namen Koka mehr als wie meinen eigentlich richtigen Namen.
Okay, ja, ich habe mich schon, das wäre die nächste Frage gewesen, wo kommt denn der Name eigentlich her? Also Koka. Wie gesagt, vielen Dank. Wir sitzen jetzt hier im Auto vor deinem Angelladen, weil im Angelladen ist so viel los, ich war eben schon mal drin, da ist ja heute wieder richtig was los. Im Sommer geht es wahrscheinlich immer richtig, richtig ab hier.
Ja, das weiß ja jeder Angler im Grunde genommen. Im Winter sitzt man hinterm Ofen und ärgert sich darüber, dass es doch sehr kalt ist, und im Sommer ist eben Angelzeit. Jeder kommt raus, hört die Vögel, merkt die Wärme, die Fische sind aktiver und jeder hat dann Bock zu angeln, also viel mehr Bock zu angeln als im Winter. Und das ist ganz verständlich, das kennt ja jeder von sich selber. Ich bin zwar einer, der auch im Winter sehr viel fischen geht, weil ich einfach ohne Angeln gar nicht kann, aber die meisten Angler sind einfach wärmere Angler und für die wärmere Zeit und werden dann aktiv, wenn es einfach wirklich in den Temperaturbereich über die 20 Grad geht oder ab 15 Grad geht es bei mir im Laden dann richtig los.
Wir wollen also eine kleine Reise durch dein Anglerleben machen. Deswegen würde ich mal als erstes fragen, wie bist du denn zum Angeln gekommen?
Ich glaube, viele Angler lernen die Angelei von Opa oder von ihrem Vater. Und so war es bei mir ganz genauso. Also ich bin 1971 geboren und bin 1977 schon zu DDR-Zeiten in den Anglerverband eingetreten und habe von der Pike auf das von meinem Papa gelernt. Also das Klassische, er hat mir beigebracht, wie ich zu angeln habe, wie ich mit den Fischen umzugehen habe, auch fair mit den Fischen umzugehen habe. Und bin dann weiter in meiner Laufbahn. Mit 14 Jahren konnte ich dann die Raubfischqualifikation, so hieß es zu DDR-Zeiten, machen. Und habe mich dann sogar weiter qualifiziert, dass ich diese Qualifikation des Raubfischangelns auch im Verein abnehmen durfte. Also ich musste mehrere Lehrgänge dann besuchen und konnte dann im Verein selber diese Raubfischqualifikation auch abnehmen. Und das war alles noch zu DDR-Zeiten. Und bin dann viele Jahre einfach in den Gewässern rund um Berlin und in Berlin selber angeln gegangen. Und dann fiel die Mauer und dann war die große Welt für mich da und ich bin völlig, überrascht gewesen über die Vielfalt der Angelmöglichkeiten. Schweden, Holland, Norwegen war ich sehr, sehr viel und bin dann überrumpelt worden von dieser ganzen Sache und bin dann Anfangszeit sehr viel in Europa rumgereist und habe da mein Angelspektrum extrem erweitern können. Und habe aus diesem Wissen heraus dann eben vor 18 Jahren, also genau jetzt am Freitag sind es 18 Jahre bei mir, meinen Angelladen eröffnet. Und konnte dann aus einem großen Erfahrungsschatz, den ich tagtäglich auch immer noch erweitere, schöpfen und habe es dadurch nicht so schwer gehabt, Fuß zu fassen in der Angelbranche, weil ich eben schon ein relativ großes Spektrum an Wissen hatte. Ja, und jetzt bin ich, wie gesagt, mit 18 Jahren hier mit meinem Laden vertreten und mache es immer noch sehr gerne.
Ja, also um es genau zu sagen, Kokas Angelcenter hier in Königs Wusterhausen, wer noch nicht da war, so eine halbe Stunde von Berlin entfernt ungefähr. Ja. Ein richtig schöner Laden, gibt viel zu sehen, viel zu kaufen und auch sehr nette Inhaber,
muss Dankeschön.
Ich natürlich sagen. Also ich bin hierher gekommen durch meine Schwiegereltern, die in Krummsee hier kaum eine Viertelstunde von hier weg wohnen und war jetzt schon ein paar Mal da und wurde echt immer sehr gut beraten. Ich Danke. War es noch am Anfang, da hattest du gesagt, was ich im Krummsee mal auf dem Hecht probieren sollte.
Ja.
Und dann hast du mir einen Spinner mit Blau, also Blau-Silber empfohlen. Und
es hat tatsächlich ein Maps-Spinner.
Einen Maps-Spinner genau. in Blau-Silber, den ich vorher gar nicht in der Kiste hatte, weil man immer nur so, naja, mal gelb, mal die klassischen Gold-Silber. Und, aber der hat gleich funktioniert.
Also, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann hat es
hat's wirklich funktioniert. Ja, das fand ich gerade interessant, dass du sagst, man musste früher so eine, wie ist eine Raubfisch-Qualifikation?
Genau, machen. Richtig korrekt.
Das gibt es ja jetzt heutzutage sowas gar nicht mehr. Also man macht einfach seinen Angelschein. Ich hatte vor, in meinem letzten Podcast den David dabei, der jetzt gerade seinen Angelschein gemacht hat und der sagt halt, was ihm gefehlt hat, der hat einen Online-Angelkurs gemacht, der hat ja praktisch gar nichts machen müssen.
Und das war, muss ich sagen, zu DDR-Zeiten anders. Man musste wirklich Tatsache über die Mindestmaße Bescheid wissen, man musste wissen, was sind Raubfischköder, man musste wissen, wie sehen die verschiedenen Raubfische aus und ein Hauptbestandteil war auch wirklich mit einer Angelrute auf die Arnbergscheibe, also Zielwerfen machen, auf die verschiedenen Entfernungen gesehen und man musste eben den Überkopfwurf, den Seitenwurf, das musste man alles beherrschen, um praktisch diese Raubfischqualifikation zu bekommen. Also da war schon praktisch mehr zu machen, als wie jetzt, wenn man jetzt sowas nur online macht.
Also würdest da war du das eine heute praktische... auch so sehen? Also, dass man es lieber mehr Praxis machen sollte?
Ja, leider, ja. Das ist leider so. Da sehe ich, wenn Leute den Fischereischein, ich sag mal, gerade gemacht haben und kommen zu mir in den Laden, sie haben sicherlich Fragen im Kopf, die sie lernen mussten. Ich sag mal, das Hochzeitskleid der Zärte oder was für Sachen muss man wissen über die Gewässer. Aber diese Praxis selber, wo sie praktisch lernen zu werfen und einfach auch mal die Rute in der Hand zu haben, das ist gar nicht der Fall. Also das ist leider nicht. Das finde ich eigentlich schade.
Ich habe gesehen, ich glaube, es war auf YouTube oder auf einer Fisch- und Fang-DVD, du bist ja auch oder warst oder bist ja in Klassen unterwegs und versuchst auch Schülern ein bisschen was über das Angeln oder die Natur auch so beizubringen. Wie ist es dazu gekommen?
Na, ich bin natürlich hier mit Vereinen in meiner Region verbandelt. Insofern, das heißt also, dass sie zu mir kommen, weil sie eine gute Beratung wollen. Und dann kaufen sie natürlich auch die Preise für ihre Veranstaltungen, die sie haben, in verschiedensten Formen. Wir haben hier bei uns immer noch die Möglichkeit, wir haben Hegefischen. Da werden immer noch so kleine Preise ausgelobt. Und dann kommen die Leute zu mir und kaufen das. Und dadurch bin ich dann in den Kontakt gekommen zu den Vereinen und wir haben hier so 2-3 Vereine, die wirklich noch aktive Jugendgruppen haben, die also wirklich die Kinder und Jugendlichen an die Hand nehmen und in Angelcamps fahren und sie dort ein bisschen ausbilden und ihnen das zeigen, wie man vernünftig angelt. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, hallo, da will ich helfen, weil ich glaube, dass man nicht nur immer Angelgeräte verkaufen soll und sagen, ja, ich muss jetzt so machen, tun, Geld verdienen, sondern das ist unsere Zukunft, die Kinder. Und die muss man unterstützen. Die werden sowieso in unserer Gesellschaft extrem vernachlässigt. Und ich sehe es an vielen Familien, die wirklich gar kein Geld dafür haben, in irgendeiner Form Angelzeug zu kaufen. Und dann sponsert man was und dann haben die das Angelzeug vor Ort und man kann ihnen dann direkt vor Ort zeigen, wie es funktioniert. Oder im Winter sitzen wir dann in den Räumen der Vereine selber und wir binden Haken zusammen. Wir machen verschiedenste Sachen, Fotoservice, also insofern, dass ich ihnen zeige, wie man auch mal einen Fisch gut fotografiert und vor allen Dingen, wie man ihn auch beibringt, mit Fischen vernünftig, weitgerecht und auch vernünftig umzugehen. Nicht nur eben das Foto zu schießen, sondern auch den Fisch ein bisschen, ich sag mal, Klammer auf, Klammer zu, lieben zu lernen. Ja? Und das ist für mich so eine Sache, die mache ich seit vielen, vielen Jahren. und macht immer tierischen Spaß. Also da bin ich immer gerne, ich sage immer, der Erklärbär. Und die Kiddies finden es total schau. Ja. Man hat dann wirklich, dann kommen die mit ihren Eltern rein und sagen, guck mal, das ist der da, der war bei uns in der Schule gewesen. Ich gehe auch in Schulen, in Unterricht, in Angelunterricht. Wir haben ja eine AG bei uns, eine Angel-AG. Und da gehe ich wirklich in die Schulen, in den Klassenräume und zeige den Leuten wirklich an der Tafel stehend oder den Kindern, wie wird Montage gebaut, wie wirft man aus, was ist dabei zu beachten. Und das macht tierischen Spaß, weil die Kiddies extrem dankbar dafür sind.
Coole Sache. Also finde ich echt richtig cool, also wo ich das auch gesehen habe. Sowas macht auch nicht jeder. Also wirklich Hut ab, finde ich super. Wie siehst du denn das Angeln im Allgemeinen momentan? Also ist es viele, also ich war jetzt zum Beispiel auf der Ostsee, auf Rügen, ging nicht zu angeln. Ich wollte eigentlich ein bisschen Dorsche fangen, aber das war eine Woche lang Wind und keiner ist rausgefahren. Und Bernhard Mielitz wollte ich raus, auch nicht gefahren. Ja. Naja, gut, sei es drum, aber da gibt es ja jetzt auch das Backlimit und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass da ein bisschen zu viel drüber, also über dieses Backlimit gelästert wird, weil 7 Fische muss man ja auch erstmal fangen manchmal auf der Ostsee. Wie siehst denn du das? Also das Angeln im Allgemeinen, ist es besser geworden, ist es schwieriger geworden oder auch mit den ganzen Bestimmungen? Was ist so deine Meinung vielleicht dazu?
Ich muss eine kurze Frage stellen. Meinst du es bezogen direkt auf die Ostseeangelei oder meinst du es generell?
Vielleicht erstmal auf die Ostsee bezogen. Zu diesem.
Also ich denke, dass 7 Fische, wenn man die mitnehmen kann, eine große Menge an Fisch schon ist generell. Sicherlich werden wir als Angler wieder mehr beschnitten als wie die Berufsfischerei. Die muss sicherlich auch Fangquoten beachten, aber wir Angler werden natürlich beschnitten. Ich glaube aber, 7 Fische, wenn man die hat, sollte man eigentlich damit zufrieden sein, weil man kann ja auch, wenn man, also 7, wir reden ja jetzt über Dorsch, man kann ja auch, wenn man so auf so einem kleineren Boot ist oder man ist mit einem Guide unterwegs, mein Guide, mit dem ich sehr, sehr gerne fahre, von Neuhof aus, der Norbert Matzig, der ist auch dann bestrebt, wenn das Fanglimit erfüllt ist für Dorsch, dass man dann zum Beispiel auf Plattfisch noch angeln kann. Und die Plattfischangelei ist in den letzten Jahren gerade vor der deutschen Ostseeküste sehr, sehr gut geworden. Man kann dann wunderbar seine Dorsche auf der Habenseite sicher haben und kann dann wirklich noch Plattfisch angeln. Also das ist wirklich eine tolle Sache und das macht tierisch Spaß. Deswegen denke ich, dass man mit 7 Dorsche und dann eventuell noch einen anderen Fisch in der Kiste eigentlich gut bedient ist. Ich glaube, das ist ausreicht.
Ja. Also haben wir es letztes Jahr auch gemacht. Also die Plattfische sind echt enorm, haben zugenommen, finde ich. Also
das sehr
macht,
sogar.
Macht richtig, richtig Spaß. Ja, und so die, also wenn du hier bei dir in Brandenburg oder so guckst, die Entwicklung des Angelns, also vielleicht auch bezogen auf wie viel Fisch man noch bekommt, ist es weniger geworden, mehr? Hast du da so einen Eindruck oder?
Also ich habe da natürlich einen sehr, sehr guten Eindruck und ich muss wirklich sagen, dass in Brandenburg der Aal der dominierende Fisch immer noch ist für die Angler. Das ist wirklich so. Man kann als Entwicklung auch sagen, dass wir die Verbandsgewässer des Deutschen Anglerverbandes haben und diese Gewässer werden sicherlich auch regelmäßig besetzt, aber die Angler fangen in den Produktionsgewässern, die vom Fischer bewirtschaftet werden, entschieden mehr Fisch. Die Anglerverbandsgewässer sind natürlich sehr stark beangelt und werden natürlich, wenn die Angler dort Fische fangen, immer auch sehr, sehr viel mitgenommen und wird natürlich auch viel tot gemacht. Und demzufolge sind in den Gewässern, weil viele Angler sich auch nicht an das Fanglimit halten, natürlich auch die Bestände an Fischen nicht so sehr hoch. Und die Produktionsgewässer, also die vom Fischer wirklich mit Fisch auch stark besetzt werden, haben oft mehr Fisch drin, als wie die Verbandsgewässer vom Anglerverband. Okay. Also das ist so meine Entwicklung, die ich so sehe. Also wenn die Leute zum Beispiel, ich sage es mal, nochmal auf den Aal zu sprechen zu gehen, fangen sie in den Gewässern, die wir jetzt hier vor Ort haben, die Damegewässer sind ja so meine Hausgewässer hier vor der Tür, fangen sie in den Damegewässern entschieden mehr Aal, als wie zum Beispiel in den Anglerverbandsgewässern. Also diese Entwicklung ist eindeutig zu sehen. Dann rückfolgend kann man ja sagen, sind auch die Angler dann ein bisschen selber daran schuld, dass eben diese Menge der Fisch, die mitgenommen wird durch die Angler, weil dort angelt ja nur wirklich ein Verbandsangler, die müssen natürlich dementsprechend viel mehr Fisch mitnehmen, als wie sie oft dürfen. Und demzufolge ist natürlich der Bestand an den Fischen geringer, also sind die Angler ein bisschen selber dran schuld. Ja, das ist so meine Entwicklung, die ich jetzt so gerade, du sprachst vorhin von dem Krummen See, auch sehe, der wird wirklich gut besetzt, der kriegt im Herbst ständig Aal, der kriegt im Herbst ständig Karpfen, es wird Zander besetzt und trotzdem sind die Fänge eigentlich relativ schlecht.
Ja, ist schwierig, also ist manchmal schwierig, weißt du? Also, genau, muss richtig, ich sagen, ja. Also ich habe letztes Jahr, vielleicht ganz kurz, meinen ersten 1 Meter Hecht gefangen, über 1 Meter, 1,04 Meter und das im Krummen See.
Super, Glückwunsch.
Also ich glaube, das war auch ein bisschen zufällig.
Habe ich sehr lange nicht mehr gehört, Meterfische aus dem Krummen See. Also Glückwunsch.
Ja, also beim Steppen, muss ich sagen. Ja. Auf so einen, ich glaube, von West in den Percy the Perch, in so einem Tiger, Fire Tiger. Ja, war ein bisschen Glück, aber hat da geklappt. Aber sonst immer, also gestern habe ich auch einen kleinen Hecht da gefangen, aber auch nur so einen kleinen 60 cm Hecht.
Ja.
Aber ist manchmal nicht so einfach da. Also gerade deswegen, ich habe so eine Kategorie bei mir. Ich nenne die immer Holzis Hotspots.
Ja.
Da sage ich eigentlich immer, wo ich so meine Gewässer, wo ein Hotspot ist. Jetzt ist aber für mich persönlich, würde ich gerne mal, bei uns in Bayern gibt es wenig Zander.
Ja.
Und ich würde gerne mal einen schönen Zander oder versuchen mal, oder was ist ein schön, aber eher mal gezielter auf Zander zu fangen, zu gehen. Und hier in der näheren Umgebung oder auch ein bisschen weiter, was würdest du mir empfehlen, wo ich mal hingehen kann, ob nur vom Ufer oder wo ich mir ein Boot leihen könnte, wo ich mal, also für einen Hotspot, der für mich, wo du sagen würdest, geh da mal hin. Da kannst du vielleicht gut Zander fangen.
Ja, wir haben hier ein Gewässer, was wirklich einen ganz guten Zanderbestand hat. Was hier auch in der Gegend ist, ist der Teupitzsee.
Mhm.
Und das ist natürlich auch wieder Produktionsgewässer. Er wird auch von dem Fischer eben bewirtschaftet. Insofern, dass da eben Zanderleichnester gesetzt werden. Er besetzt Zander. Und der Teupitzsee hat wirklich, ich will nicht sagen außergewöhnlich guten Zanderbestand, aber er hat einen guten Zanderbestand, wo man dann auch mit einem Gummifisch hinfahren kann. Und dort speziell mit einigen Farben von der Firma K-Tech gibt es ein paar Gummifischfarben, die wirklich dort interessant sind, wo man dann auch relativ zielgenau gute Zander fangen kann. Man muss dann ein bisschen wissen, wo welche Kanten, welche Tiefen, aber dafür bin ich dann wieder im Laden da an der Karte zu zeigen, wo sind da so ein paar Hotspots, wo mit einer relativ hohen Sicherheit dann auch mal ein Zander zu fangen ist.
Ist das dann eher Uferangelei oder kann man sich dann Boot ausleihen? Oder, also gibt
nee,
das
leider nicht. Nee. Der See selber an sich ist fast komplett ringsrum bebaut und man muss wirklich vom Boot aus angeln, man hat vom Land aus kaum eine Chance. Selbst die Uferangler sind sag ich mal, mit Köderfisch relativ schwer zu beangeln, der Zander dort, weil diese Kanten, diese speziellen Kantenbereiche, wo die Zander gerne dran stehen und wo sich dann in den Abendstunden oder in den Morgenstunden der Jungfisch explizit sammelt, sind wirklich mit dem Boot besser zu beangeln.
Mhm. Und kann man sich da Boote leihen? Ist das
was? Es ist ein Bootsverleih in Teupitz direkt. Die sitzen da, wo die Dahme Schifffahrtsgesellschaft auch losfährt. Im Zentrum von Teupitz ist ein Bootsverleih und da kann man sich Boote leihen.
Ah ja, okay. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu deinem Angelladen.
Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du sagst, jetzt mache ich einen Angelladen auf? Oder wie hat sich das entwickelt, dass du dein Hobby zum Beruf machst? Oder kann man, wenn man das so sagen kann. Also wie ist es vielleicht dazu gekommen?
Also ich habe es ja am Anfang schon erwähnt gehabt, dass ich ein bisschen überrumpelt wurde von dieser ganzen Vielfalt der Angelei und bin dann wirklich in ganz Europa rumgefahren und habe mir Wissen angeeignet und habe viel gefischt in ganz Europa, war 14 Mal in Norwegen und bin ganz viel in Schweden unterwegs gewesen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass Angeln schon meine Leidenschaft ist. Habe dann bei Coca-Cola als Außendienstler gearbeitet, bin tausende von Kilometern im Monat gefahren, um meine Kunden zu besuchen. Und habe dann hier und da auch immer Angelläden besucht, wenn ich auf der Strecke irgendwo einen Angelladen hatte. Und habe gemerkt, dass es schon eine Sache, die mir arbeitsmäßig sehr, sehr, sehr viel Spaß machen könnte. Und ich habe einen guten Freund gehabt, der war hier ansässig in Königs Wusterhausen und seine Bekannte hat hier ein Gardiniengeschäft gehabt in Königs Wusterhausen und hat den Laden gerade aufgegeben und er meinte dann zu mir, Mensch Koka, du bist doch so ein versierter Angler und bist so viel rumgekommen und Mensch, ist da nicht eine Option für dich, angelladenmäßig so etwas aufzumachen? Und ja, dann war es eine ziemlich kurze Entscheidung. Coca-Cola hatte damals auch im Verkauf ein bisschen Leute reduziert und ich habe dann auch noch eine kleine Abfindung bekommen und habe diese dann als Startkapital für den Angelladen genommen und dann ging die Sache los. Ich kannte schon einige Firmen und ihre Außendienste, weil ich viel in Angeln unterwegs gewesen bin, schon persönlich und hatte es dadurch ein bisschen einfacher, auch in der Angelbranche zu starten, weil ich eben da schon ein bisschen bekannt war. Mein Name war auch bei den einigen Angelläden schon bekannt und hat es dann relativ einfach gehabt, in diese Branche zu starten.
Ich habe nämlich auch eine Frage von meiner Frau wegen dem Angelladen. Die hat zu mir gesagt, frag doch mal Koka, ob die Leute eher zum Quatschen kommen oder zum Kaufen. Also das ist, wie gesagt, das ist eine Frage von meiner Frau. Oder kommen sie gerne zum Quatschen zu dir? Oder?
Wir haben gerade vorhin gesagt, wir sitzen hier im Auto. Jetzt kommt hier gerade ein Auto raufgerollt. Das ist zum Beispiel jemand, der kommt jetzt zum Kaffee trinken und zum Austausch, der sicherlich auch sein Angelzeug bei mir kauft. Aber der kommt jetzt gerade nur zum Quatschen. Ich habe wirklich welche, die nur so zum Quatschen kommen, sicherlich dann noch Angelzeug kaufen. Aber ich habe ja auch gesagt, ich bin ein bisschen der Erklärbär. Und die Leute versuchen natürlich auch von meinem Wissen ein bisschen zu saugen, was ich dann auch immer wieder mir jeden Tag neu aneigne. Und es gibt immer welche, die nur zum Quatschen kommen, aber kaufen dann sicherlich auch Angelzeug. Irgendwann denn in der Zeit, wenn man dann im Laden ist. Und ich verkaufe halt auch viel über das Reden. Also über das Leute erklären, du musst das, diese Montage dort an dem See anwenden. Diese Farbe von Gummifischen fängt dort. Jetzt fängt zurzeit gerade der Aal. Nimm mal die neuen Elektroposen mit, die sind gut. Man verkauft viel über die Quatscherei und man verkauft es dann auch nur über die Leute, die so in den Laden zum Sabbeln und zum Brabbeln und Kaffee trinken kommen.
Ich finde das halt super, weil das ist so irgendwie so persönlich. Deswegen habe ich dich auch gefragt oder angerufen, ob wir das hier machen können, weil zum Beispiel bei uns, da gibt es einen Fisherman's Partner in München, so, da geht man rein, wenn man überhaupt jemanden, also die wollen auch immer nicht gerne angesprochen werden sozusagen, dass du auch den Leuten das erklärst oder Sachen, das könnte da funktionieren und so weiter. Also ich finde das echt wirklich eine super Sache. Wenn du jetzt nochmal so an dein Anglerleben zurückdenkst, ich will natürlich auch gerne mal so ein paar Geschichten hören vielleicht. Was war denn, wenn du an deine Fänge denkst, vielleicht entweder der größte oder der skurrilste Fang oder eine besondere Angelgeschichte, wo du sagst, da erinnere ich mich immer so zurück. Gibt es da was, wo du sagen würdest, gibt wahrscheinlich nicht die eine, aber vielleicht ein, zwei von einem skurrilen Fang oder den größten Fang, den du je gemacht hast?
Dann würde ich gerne von meinem persönlich schwersten Fisch erzählen, den habe ich gefangen in Nordnorwegen. Das war ein Heilbutt, der war knapp 50 Kilo schwer und lag dann bei 1,50 Meter von der Länge. Und den habe ich gefangen auf den Lofoten, also eine Inselgruppe, die über dem Polarkreis liegt. Und ich hatte das Glück, dass ich diesen Fisch fangen durfte vor einer der schönsten optischen Landschaften, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Die Lofoten werden überall in den Medien als die schönste Inselgruppe gezeigt und beworben. Und da vor dieser Kulisse, vor der Lofotwand nennt man das, also die Lofoten gehen dort 900 Meter steil aus dem Meer nach oben. Vor dieser Kulisse durfte ich, wie gesagt, diesen doch relativ für mich sehr großen Fisch fangen und habe das immer noch in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, wie ich dann meine Frau, nachdem ich zitternd im Boot gesessen habe und dieser große Fisch vor mir lag, meine Frau angerufen habe und ich, so schlimm wie das, ich bin ein erwachsener Mann und man sagt, sollte man nicht gerne, aber mir ist da wirklich in dem Moment wirklich eine Träne runtergekullert, weil dieser enorm große Fisch, ich habe es geschafft, ihn zu fangen.
Ja.
Ich konnte ihn bezwingen und das war für mich eigentlich der Fisch des Lebens, das Schönste, weil ich die Natur erleben durfte und natürlich auch diesen Fisch bezwingen konnte.
Wie lange hat es gedauert, bis man den
Dreh? Ja, es ist eine gute Frage. Also man von der Größe des Fisches ist es so, dass er nicht so, also es gibt wesentlich größere Fische, die dort umgefangen wurden, aber ich habe Tatsache, weil er dann sich in dem Drill, ich habe ihn erst im Maul gehakt, also der Köhler hing im Maul vorne und er hatte sich dann in mein Vorfach eingewickelt und ich hatte noch einen Gummimark dran und der Köhler hat sich dann im Maul gelöst und hat sich dann in der Seitenflosse verhangen und ich mussten dann also wirklich Tatsache seitlich diese Tischplatte drillen.
Ja.
Und das hat dadurch eine Stunde gedauert und hat enorme Kraft gefordert. Also das war für mich Wahnsinn gewesen. Aber ich habe ihn bekommen. Obwohl er sich gelöst hatte, hat er sich ja in dem Gummimark verfangen und habe ihn dann trotzdem noch bekommen und konnten wirklich auf der Habenseite dann für mich verzeichnen. Und da war ich natürlich tierisch stolz gewesen.
Ja. Petri.
Petri, Dank. Danke sehr.
Wirklich, wirklich cool. Ich habe versucht, ein bisschen was über dich rauszufinden und du giltst hier aber eher immer so als Karpfenspezies. Ist es richtig oder ist es falsch? Wenn ich da, also
ja, also das ist natürlich eine Sache, die ich für mein Leben gerne mache, die Angelei auf Karpfen. Weil jeder ja auch weiß, gerade der große Karpfen ist schwierig zu fangen. Das heißt also, man hat ja von seinen Eltern oder so schon gehört, ja, Moos auf dem Rücken, der ist unfangbar, der Fisch. Und das ist natürlich eine Sache, die mich ein bisschen antörnt, dass diese Fische doch ein bisschen schwerer zu fangen sind, gerade die größeren, als wie kleinere Fische. Und das ist die Sache, die mich herausfordert. Mhm. Deswegen ist der Karpfen schon einer der Fische, den ich sehr, sehr gerne beangle. Ich angle aber auch super, super gerne auf den Boddengewässern, auf Hechte. Oder ich angle sehr viel, oder wenn ich kann, wenn es zeitlich möglich ist, auf den Teupitzsee, auf Zander. Gerade die Angelei mit einem Gummifisch auf Zander ist doch sehr schwer, weil man viele Fehler machen kann, die einem dann nachher das Leben mit der Zanderfischerei schwer machen. Und da bin ich immer noch am Lernen, wie kann man das optimieren, ja, machen und tun. Also Zander angle ich sehr, sehr gerne hier bei uns. Aal habe ich sehr früher viel, viel geangelt. Da war ich mit mehreren hundert Aalen im Jahr wirklich viel unterwegs. Habe da auch so diese Angelei viel betrieben. Zum Beispiel Aalangeln an der Oberfläche, eine Sache, die gar nicht oder fast kaum von Anglern gemacht wird, habe ich viele, viele Jahre große, schwere Aale gefangen. Also ich habe mich aber jetzt in den letzten Jahren schon hier bei uns karpfenmäßig spezialisiert, weil er eben, wie gesagt, der schwer zu fangende Fisch ist. Und das ist eigentlich die Gründe. Ich fahre aber auch viel in Europa Karpfenangeln. Ich bin viel in Frankreich unterwegs, Karpfenangeln. Und das ist schon so ein bisschen meine Lieblingsangelei.
Jetzt habe ich gerade zwei Sachen irgendwie aufgeschnappt. Also zum einen Aalangeln an der Oberfläche.
Ja.
Vielleicht kannst du, vielleicht, also ich habe ja mal dieses, auch die, die Kategorie, das Erfolgsrezept, und das würde mich tatsächlich interessieren. Wie, also das habe ich auch tatsächlich noch nicht gemacht. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen vertiefen, wie das funktioniert?
Man kennt es vielleicht, wenn man am Ufer steht und mit der Taschenlampe beim Nachtangeln über die Oberfläche leuchtet, sieht man überall kleine Fische, die weghuschen.
Ja.
Und das ist natürlich eine Sache, die der Aal ganz genau weiß. Man hat, also ich habe es herausgefunden oder habe es auch als Information bekommen, versucht doch mal die Angelei an der Oberfläche. Und es hat tatsächlich geklappt, dass man 80 cm oder 60 cm dicht unter der Oberfläche die Aale fangen kann. Sie sind im Mittelwasser unterwegs. Ich habe sie auch am Tage sogar in diesen Wassertiefen gefangen, aber hauptsächlich in der Nacht. Durch diese vielen Köderfische, die an der Oberfläche sich hinstellen zum Schlafen, rauben die Aale gegen den hellen Abendhimmel und versuchen die Köderfische, die an der Oberfläche oder die Kleinfische, die dort schlafen, eben zu fangen und zu fressen. Also die Angelei an der Oberfläche ist auf große und schwere Aale wirklich eine tolle, tolle Sache und wird immer unterschätzt. Habe ich viele Jahre sehr erfolgreich gemacht.
Mit Leuchtpose und dann eingestellt? Oder?
Ja, das ist eine Sache, man sollte, Leuchtpose geht, aber dann wirklich nur mit einem roten Knicklicht, weil es sonst zu hell ist. Mhm. Wenn ich 80 cm oder 60 cm unter der Oberfläche angle und habe dort oben dann ein sehr helles Knicklicht, ist die Scheuchwirkung zu sehr da. Also das ist problematisch. Ich habe meine Zeit immer damit am besten geangelt, dass man, es gab früher Posen, die fluoreszierend waren, und stark fluoreszierende Posen hat man denn, wenn man mit dem Boot zum Beispiel draußen war und hat an der Oberfläche geangelt, immer noch leicht wahrnehmen können. Man hat natürlich sicherlich nicht irgendwelche Zupfelbisse gesehen, sondern an der Oberfläche nehmen die Aale wirklich den Köderfisch sehr vehement. Und wenn man dann diese Leucht oder dieses Fluoreszierende hatte, hat man wirklich den Biss noch sehen können, hat natürlich denn diese Leuchtpose verschwinden sehen, ja, und dann ging auch schon die Schnur dann los. Und das war dann natürlich das Zeichen des Anhiebs, und ich habe sie dann...
Schlägst du dann gleich an? Also wenn,
ich habe die immer ein bisschen laufen lassen, weil sie nehmen an der Oberfläche den Köder sehr vehement, ja, und gehen dann meistens sofort nach unten. Habe aber gemerkt, wenn ich sie dann nach unten ziehen, also auf den Grund runterziehen und sofort angeschlagen haben, haben sie meist noch quer im Maul gehabt und haben nicht gehakt. Sondern dann wirklich noch kurz ein bisschen laufen lassen, und dann, wenn die Schnur gut abgelaufen ist, dann angeschlagen, dann sind sie unten gewesen und haben dann den Köderfisch schon bis dahin im Maul gedreht und haben ihn dann auch wirklich gut zum Haken im Maul verschwinden gehabt.
Und du hast dann auch Köderfische genommen, oder?
Genau, ich habe nur Köderfische. Genau, nicht zu groß.
Ja. Und dann Einzelhaken? Oder?
Ja, ich habe sie dann aufgezogen. Also ich habe das immer, also ich nehme gerne Köderfische und ziehe sie auf, oben mit der Köderfischnadel, und dass der Haken vorne aus dem Maul rauskommt, und habe dann gerne sehr langschenklige Haken genommen. Am besten Butthaken, der kann ruhig ein bisschen größer sein, weil er ja im Köderfisch verschwindet. Und dann nur aber trotzdem hat man einen guten Hakeffekt gehabt. Bei diesen langschenkeligen Haken haben sich die Hakenspitzen nicht so schnell in den Köderfisch beim Anhieb vergraben. Das kennt wohl, glaube ich, jeder, wenn man den Köder aufzieht und hat eine leicht nach innen gebogene Spitze, hat man öfters mal, dass man anhaut. Der Köder war eigentlich schon im Bauch oder im Magen drin. Ja. Und man hat den Köder rausgezogen, weil die Hakenspitze sich ganz leicht in den Köderfisch reingedreht hat. Und das ist natürlich problematisch.
Okay, ja. Erstmal vielen Dank dafür. Ja. Wieder was gelernt. Absolut cool. Jetzt habe ich noch so ein paar andere Sachen. Und zwar, wie siehst du, oder ich weiß nicht, ob du das, also ich habe ja nur gesehen, bei Facebook oder so, ist ja, habt ihr ja auch Kokas Angelcenter. Mit Social Media, ich weiß nicht, ob du dich da so angefreundet hast oder nicht, oder wie siehst du, oder hast du da so einen Einblick? Ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt vielleicht hier 2, 3 Leute vergraude, dass auf Social Media immer große Fische gepostet werden oder sehr viel oder auch viel so Neider und so unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du das so.
Also wie du schon sagtest, ich bin natürlich mit meinem Angelgeschäft auch bei Facebook vertreten und bin generell gar kein Freund von diesen Social Medias. Logischerweise, man muss heutzutage da sein, weil die Leute nur mehr an diesem Computer hängen und sich da, ich sag mal, Klammer auf, Klammer zu, auskotzen, irgendwelche dummen Kommentare runterschreiben unter die Posts, die da drin sind, anstatt ans Wasser zu gehen und wirklich selber zu angeln und Erfahrung zu sammeln, ist der Computer und irgendwelche Kommentare runterschreiben viel, viel wichtiger als die Angelei an sich selber. Ich glaube, sicherlich wollen die Leute auch große Fische sehen und deswegen werden eben dementsprechend auch viele große Fische dort gepostet. Weil kleine Fische fangen die Leute meistens auch selber und der große Fisch ist natürlich das, wo man selber als der sich dort darstellt, die meisten Klicks natürlich bekommt, weil, boah, guck mal, wie groß der ist, Mann, guck mal. Und der Kumpel wird dann auch schnell mit angeklickt und der schreibt dann auch ein Like drunter, hey, guck mal hier, super Fisch. Und schon ist der große Fisch natürlich dementsprechend schneller in Umlauf gebracht und die Leute haben mehr Interesse dran als, sag ich mal, der kleinere Fisch.
Kurz deswegen, also ich mache ja auch ein bisschen Social Media, ja. Und deswegen, falls ihr draußen Lust habt, bitte dann like doch bei Instagram und zwar butterbeidiefische.podcast, das ist da der Name. Wenn Koka nachher Lust hat, würde ich gerne mit ihm noch ein Bild machen.
Aber ja, gerne, na, selbstverständlich, gar kein Problem, gerne.
Und da könnt ihr drauf gehen und da könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet oder nicht und ja. Und was ihr so gerne hören wollt, vielleicht auch für die nächsten Folgen oder wen ihr mal hören wollt. Auch das versuche ich dann immer einzurichten. Vielleicht habe ich noch eine Frage, gibt es irgendwie eine lustige oder eine skurrile Fang- oder Angelgeschichte, wo du sagst, also entweder Pleiten, Pech und Pannen oder irgend sowas, wo du dich vielleicht noch dran erinnern kannst, wo du sagst, das hat überhaupt nicht funktioniert. Oder du hast einen Fisch, was weiß ich, ich habe neulich auf eine Made beim Stippen einen kleinen Zander gefangen oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob du da, gibt es da...
Also so autark fällt mir jetzt da nicht jetzt sowas ein. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, die vielleicht ganz interessant ist. Ich habe auch ein paar Filme schon gemacht, die dann so im Fernsehen gekommen sind und unter anderem auch für den RBB. Und da ist ein Film, der nennt sich Karpfenblau, der läuft fast jedes Weihnachten auf dem RBB. Und war es zum Beispiel so gewesen, dass wir mit Fischern zusammen die Sache gemacht haben und die haben uns, nachdem der ganze Filmdreh passiert ist, nochmal der RBB zusammen mit diesen Fischern in eine Gaststätte eingeladen und da wurde uns dann dieser Film Karpfenblau präsentiert. Und ich war mit meiner Frau dort eingeladen gewesen, es war ein Fürstlich Drehner und das war eine tolle kleine Gaststätte und für die war natürlich selbstverständlich, dass es nach diesem Filmdreh, der sich wirklich ausschließlich um den Karpfen gedreht hat, wirklich gab es nur das Thema, wir essen heute Karpfen. Und ich bin natürlich nur ein Karpfenangler aus Leidenschaft. Ja. Und ich war wirklich tatsächlich mit meiner Frau der Einzige, die komplette Filmcrew, die Fischer, alle haben sie Karpfen gegessen, in verschiedensten Formen, Karpfenblau selbstverständlich auch, Karpfen gebacken, Karpfen gebraten. Und ich war wirklich der Einzige mit meiner Frau, weil ich eben doch den Karpfen sehr, ich sag mal, Liebe, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber wirklich den Karpfen als tollen Fisch empfinde, ja, der die Einzigen, die dann wirklich Fleisch gegessen haben mit Pommes. Und das war für die völlig unverständlich. Wir drehen diesen Film und Pucker isst denn einfach mit seiner Frau wirklich Fleisch und ja, war für die natürlich völlig unverständlich. Aber das ist so eine kleine Sache, da bin ich... Habe ich mir selber gesagt, Mann, Koka, du bist schon ein abgefahrener Typ. Alle kümmern sich nur um diesen Karpfen und du isst nachher im Endeffekt nachher wirklich nur Fleisch und die haben da wirklich alle den Karpfen in sich drin gemüffelt. Super. Ja, das war so vielleicht mal als kleiner Schwank, ja, so als, ja, kleine Geschichte.
Ich habe in meiner letzten Folge, und das bestimmt jetzt Schmarrn, weil du wirst mir bestimmt sagen, das ist gar nicht, das stimmt gar nicht, aber jetzt kann ich wirklich mir fragen, der Ahnung hat. Ich habe dem David, meinem letzten Gesprächspartner, erzählt, ich war mit ihm angeln und sein erster Fisch, den er gefangen hat, war ein Karpfen. Der zweite Fisch, den er gefangen hat, war auch ein Karpfen. Und zwar abends, wir wollten eigentlich Aal angeln, ja, auf Tauwurm. Mhm. Und da habe ich dem erzählt, nach dem ersten Mal, habe ich so, also es waren beides Karpfen so zwischen 40 und 50 Zentimeter, also keine Riesen, aber habe ich ihm erzählt, dachte, das kommt gar nicht so oft vor, dass die auf Wurm gehen. Dachte so Mais und was weiß ich, was mal alles so, aber ich weiß, Karpfen sind zwar alles Esser, aber das war jetzt zweimal. Und ist es normal bei kleinen Karpfen vielleicht sogar?
Oder? Ja, genau. Also der größere Karpfen, dass da, also wenn ich jetzt so meine Fänge höre, was meine Kunden so zu mir in den Laden tragen, ist es wirklich sehr selten, dass ein Karpfen so, ich sag mal, in dem Bereich von 5 Kilo aufwärts auf Tauwurm gefangen wird. Aber diese kleinen Fische ziehen ja noch in Schulen rum. Mhm. Und weil sie es ja gewöhnt sind, als Schwarmfisch aufzuwachsen in den Fischzuchten, die Karpfen werden ja zu 90% wirklich besetzt. Also die Fortpflanzungsrate in Deutschland ist ja doch sehr gering beim Karpfen. Demzufolge werden sie besetzt und kommen aus Fischzuchten und ziehen dann als Schulen wirklich durch die Gewässer und haben natürlich noch einen gewissen Fischneid, der da ist. Fressneid, der da ist, und demzufolge, wenn dann Nahrung da ist und da kommt eine Schule an, wird auch der Tauwurm nicht verschmäht, weil sie kennen ja einen Tauwurm insofern, so wie man Regenguss ist, ein stärkerer, werden ja auch Würmer in die Wässer gespült, mhm, und daher kennen sie das als ganz normale Nahrung.
Okay.
Karpfen, die der größeren Klasse, haben mit Sicherheit in irgendeiner Form schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Tauwurm, weil er doch als Köder sehr oft genutzt wird. Wie auch oft das mal Mais bei größeren Karpfen natürlich auch mit Gefahren in Verbindung gebracht wird. Demzufolge sind die Fänge von wesentlich größeren Karpfen an der Pose mit Mais ja doch eher seltener. Und ich glaube, dass Tauwurm für kleinere Karpfen ganz normaler Köder ist, wo man doch öfters mal, also ich höre es öfters mal, dass auf Tauwurm gefangen wird.
Ich habe schon fast gedacht, aber erstmal habe ich es nicht erzählt. Aber
dafür alles gut.
Frage hier ohne Experten.
Ja.
Ich habe auch immer noch eine Kategorie, und zwar die meine Lieblingsköder. Ich habe mir heute, ich fange mal an, den von Savage Gear, die Line True Trout mitgebracht, die 4D oder 4D. Mit dem habe ich bisher sehr gut auf Hecht gefangen bei uns in Bayern, muss ich sagen. Wir haben den bei mir um die Ecke, ist der Speichersee, kein richtig schöner See, aber ist guter Hechtbestand. Und da habe ich mit diesem, mit dieser Forelle, also es ist diese, es ist in Regenbogenforellendekor, innerhalb von einer Stunde 8 Hechte gefangen, immer fast an die gleiche Stelle geworfen, vielleicht standen sie da alle. Seitdem ist es ein bisschen mein Lieblingsköder geworden, fange auch damit tatsächlich immer ganz gut, also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, was hältst du von den Ködern so?
Also es ist definitiv ein absoluter Ausnahmeköder, weil sie natürlich sehr realistisch laufen. Also die sind im Wasser von der Bewegung her absolut ein Hammer. Ich glaube, in den meisten Fällen, diese Forelle fängt von Hause aus gut, weil es ein gutes Dekor ist, ein weißer Bauch, wie auch Weißfische von unten natürlich zu sehen sind. Leicht rote Flossen, so wie praktisch ein Rotauge oder wir sagen hier bei uns Plötze, natürlich auch von unten aussieht. In den meisten Gewässern sind diese Forelle an sich selber, obwohl sie gut fangen, gar nicht vorhanden. Aber der Fisch läuft realistisch, sieht von unten aus wie ein Weißfisch. Die Bisse kommen meistens ja auch von unten, der Hecht lauert irgendwo unten und kommt nach oben geschossen und sieht demzufolge natürlich den weißen Bauch, die rote Flosse. Und durch dieses extrem realistische Laufen und das leichte Flanken auch, also dieses leichte Kippen, ist es natürlich ein Top-Köder, also definitiv, hundertprozentig. Savage Gear hat da ja mittlerweile auch viele andere Köder schon, die auch so aufgebaut sind und extrem realistisch laufen, ist ein Top-Köder, gibt es gar keine Diskussion. Aber preisig auch, natürlich ein bisschen höher angesiedelt.
Das stimmt,
Und das ist das, was die meisten Leute eben abschreckt. ein guter Gummifisch, der, ich sag mal, montiert mit Kopf 5 Euro kostet und so eine Forelle über 20 Euro teilweise kostet, ist natürlich noch ein Unterschied und wird trotzdem zerbissen von den Hechten und bleibt trotzdem am Baum hängen. Und wenn sie abreißt, ist natürlich doch die Schmerzrate im Herzen doch relativ groß, weil er natürlich dann...
Also ich gebe zu, das ist schon meine dritte, weil die anderen beiden, also die eine wurde mir komplett zerbissen und die andere habe ich dummerweise verloren, weil ich ehrlich gesagt den Wirbel nicht zugemacht habe, dann war es ab. Also ganz blöd und dann ist es natürlich teuer. Jetzt hast du ja einen Angelladen und bist ja, sage ich mal, bestens ausgestattet und kannst dir immer aussuchen, was du so nimmst. Hättest du denn hast du entweder selber, kommt natürlich auf die Fischart drauf an, aber wenn wir jetzt sagen, du gehst jetzt Hecht angeln, ist natürlich auch immer unterschiedlich, aber hast du so zwei, drei, ein Hecht, einen Zanderköder, wo du sagen würdest, das sind so mit deine Lieblingsköder? Gibt es das oder probierst du einfach ständig?
Also man muss wohl immer sagen, die Jahreszeit abhängig. Beim Hecht ist es ja so, dass sie gerade nach der Laichzeit noch sehr aggressiv sind, weil die Laichzeit ist gerade vorbei und sie sind sehr aktiv, das Wasser erwärmt sich gerade. Zu der Zeit ist für mich hechtmäßig der Spinner sehr, sehr interessant. Mhm. Und da nehme ich super gerne von der Firma Vibrax den Fire Tiger. Das ist dieser klassische Neongrüne mit den schwarzen Streifen und Rot drin von der Farbgebung her. Der Vibrax hat den großen Vorteil, dass er auch in der Wassertiefe, die ein bisschen höher ist, also auch mal in 4 oder 5 Metern auch wirklich noch gut und vernünftig läuft, was viele andere Spinner nicht mehr machen. Sie haben dann, der Wasserdruck wird höher und der Spinner läuft nicht mehr. Die laufen im Flachwasser, aber in der Tiefe laufen sie nicht. Und das macht der Vibrax. Demzufolge angle ich diesen Köder sehr gerne zur Frühjahrszeit. Im Herbst bin ich dann doch schon der Verfechter der Gummifischangelei. Und da angle ich von Fox Rage sehr, sehr gerne die Forelle, also die Forellenfarbe, weil dieser weiße Bauch wieder und die Forelle an sich selber hat so einen pinkfarbenen Streifen auf der Seite und hat jetzt mittlerweile auch eine rote Tauchschaufel hinten dran. Im Winter angle ich diesen Köder sehr, sehr gerne, gerade in den Boddengewässern. Da ist zum Beispiel die Forelle gar nicht vertreten, aber trotzdem fängt dort diese Forelle. Mhm. Ich glaube aber, das, was ich vorhin sagte, bei deiner Savage-Gear-Forelle ist dieser weiße Bauch und diese pinkfarbene Flanke, das, was ich glaube, was da den Fisch zum Biss verleiten tut. Also im Winter halt der Gummifisch, im Frühjahr der Vibrax-Spinner, das sind so meine Lieblingsköder. Und bei der Zanderangelei angle ich definitiv die K-Tech-Köder sehr, sehr gerne. Und
das sind diese leicht wurmartig aussehenden, oder?
Also, ja, die gibt es aber mittlerweile, aber sie sind sehr schlank. Das ist ja, was der Zander sowieso gerne mag, schlanke Fische. Gibt es da den Easy Shiner in 4 Inch. Das ist so eine Länge etwa, für die Leute, die sich mit der Inch nicht so auskennen, so um 10 cm. Und da ist mein persönlicher absoluter Lieblingsköder von der Farbe her, also der Easy Shiner von K-Tech in 4 Inch in Red Crowded. Das ist ein rotbrauner Köder, der auch im trüben Wasser immer für einen Zander ist. Und wenn Leute zu mir kommen und ich ihnen was empfehlen soll für die Zanderangelei, ob es in Schweden ist oder jetzt hier in Deutschland oder wie ich vorhin sprach über den Teupitzsee, ist der 4-Inch Red Crowded schon der für mich persönlich absolute Lieblingsköder.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du warst ja überall und nirgends schon unterwegs. Gibt es noch ein Angelziel für dich oder auch eine Fischart und ein Land, ein Angelziel, wo du noch mal gerne hin möchtest, was du dir noch mal vorgenommen hast, wo du sagst, das muss noch mal gemacht werden irgendwann?
Also ich muss mal ganz persönlich sagen, ich würde ganz gerne mal nach Kanada, weil das ist noch so eine Sache, die auf meiner Uhr steht, und dort fischen in irgendeiner Form, egal, der Fisch, glaube ich, ist mir da relativ egal, den ich da angeln würde wollen. Ich würde einfach gerne mal Kanada sehen.
Diese Natur.
Genau, das ist das, was wo ich Bock drauf habe. Ja. Ich weiß, in Kanada ist die Angelei auf Heilboot sehr, sehr interessant. Mhm. Aber genauso ist im Land natürlich, jeder spricht dort von der Lachsfischerei, sicherlich interessant. Und ich habe einige Kunden, die dort Forellen, also die Sea Trouts, sehr, sehr gut gefangen haben und da von den Drills in den Binnengewässern wirklich extrem geschwärmt haben. Dann die Natur dazu, und das wäre nochmal so eine Sache, auf die ich Bock hätte. Und das, glaube ich, wird irgendwann normal auf meiner Uhr stehen. Also das okay. mit Sicherheit.
Ja, worauf ich jetzt Bock habe, ich habe nämlich noch einen 100-Euro-Gutschein von ja, Koka.
Genau.
Und ich gehe jetzt gleich mit ihm in den Angelladen.
Ja.
Und dann suche ich mir was Schönes aus. Vielleicht irgendwas, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Beziehungsweise ich möchte auch eigentlich noch eine neue Barschroute haben.
Ja.
Und ich bedanke mich ganz herzlich. Hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht
ja,
hast.
Ja, gerne. Das hat mir auch Spaß gemacht.
Nein, es war echt, echt cool. Und ja, wir machen jetzt gleich noch ein paar Fotos. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Mal gucken, wer dann da zu Gast ist. Vielen Dank, Koka. Das war's von Butter bei die Fische. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, so. Petri.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche allen, die jetzt zuhören, und ich dickes Petri Heil. Und ich finde toll, dass du so etwas machst, weil nur wenn man, sag ich mal, sich auch ein bisschen verbreitet und vielleicht Tipps weitergeben kann, sind wir am Angeln, werden wir stärker und fangen auch tollere Fische und haben dann vielleicht auch mal ein tolles Erlebnis am Wasser.
Alles klar, super. Das waren gute Schlussworte. Kommt zu Kokas Angelcenter in Königs Wusterhausen. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dann. Ciao, euer Holzi. Petri.